Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern.
RefLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode am Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich vom Reformiert. Neben mir ist Johanna vom RefLab.
Hallo.
Guten Morgen. Und bei uns ist ein Gast, wo ich mich sehr drauf gefreut habe, nämlich Dana Grigorgia. Sie ist Schriftstellerin und hat ein wunderbares Buch geschrieben, Die nicht sterben. Und das ist gleich der Literaturtipp zum Anfang. Denn wir reden heute über Kunst und Begeisterung und ich gebe zu, ich bin begeistert von diesem Buch und denke, lest es auch. Wer dieses Buch nicht gelesen hat, ist selber schuld. Herzlich willkommen, Dana.
Danke sehr für die Einladung und danke für sympathische Lesen, fürs zugewandte Lesen.
Wir sprechen heute eben über Kunst, die begeistert und verändert. Du hast für Reformiert einen Gastbeitrag geschrieben zu diesem Thema, der in der aktuellen Nummer veröffentlicht wird. Und weil diese Zeitung heute oder morgen im Briefkasten ist, haben ihn vielleicht noch nicht alle gelesen und wir haben dich gebeten, zum Anfang Auszüge daraus zu lesen.
Gerne. Als Jugendliche las ich ein im Nachwende Rumänien weit verbreitetes Buch, das Tagebuch der Freude von Nicolae Steinhardt. Es waren die Notizen des rumänischen Juristen und Schriftstellers aus dem kommunistischen Gefängnis, Erinnerungen an Gelebtes und Gelesenes, an die erlebte Kunst, die nun, neu sortiert im düsteren Kerker, heiter waren und hoffnungsfroh. Mangelnde Begeisterung ist das sichere Zeichen des Untergangs, hieß es an einer Stelle. Ich kalligrafierte den Satz auf ein Blatt, das ich über das Bett pinnte. Ich verstand ihn als Aufruf, mit Elan bei der Kunst zu bleiben, beim Ausloten der Möglichkeiten unseres Lebens, beim Aufruhr. Kopf voran in die Katharsis. Ich las viel und feierte ebenso viel. Auf Feten tanzten wir zu Grunge-Musik und sangen lauthals mit Kurt Cobain, A Denial, A Denial, A Denial. Der nihilistische Inhalt interessierte uns nicht so sehr wie die dramatische Pose, die Überinstrumentierung, die Grenzüberschreitung, Lust auf Freiheit, Kopf voran in die Katharsis. An meiner Schule gab es eine Hardrock-Band, sie nannte sich Rising Shadows. Das waren 4 oder 5 Jungen mit schwarz umflorten Augen und langen Haaren, die ihre Songs beherzt hinausschrien in die aufgereihte Schülerschaft. Bei dem einen Schulkonzert entklommen sie brüllend den Maschendrahtzaun zu unserem kleinen Gemüsegarten und rissen ihn herunter. Keiner im Publikum hatte sich geregt, bis der junge Schuldirektor anfing zu klatschen und zu jubeln. In den Jahren danach kam so viel Kunst auf, Theater, Kino, Oper, Literaturzirkel. Ich arbeitete als Simultanübersetzerin im Kunstkino, da war der Saal immer voll. Die Leute mochten alles, kamen begeistert und blieben es bis zum Schluss. Ich erinnere mich an eine Aufführung, war es die lustige Witwe, bei der Tennis gespielt wurde auf der Bühne, während die Schauspieler aus verfänglichen Aussagen unterschiedlicher Politiker zitierten. Aus dem Publikum kamen immer wieder spontaner Applaus und Bravo-Rufe, sodass die beiden Sänger länger als eingeübt den Ball halten mussten.
Vielen Dank. Wer mehr erfahren möchte, muss das Reformiert lesen. Ich finde es aber ein sehr schöner Einstieg in dieses Thema. Was mich interessieren würde jetzt an dieser Stelle, du schreibst hier, dass eigentlich der Inhalt der Kunst gar nicht so eine Rolle spielt, sondern die Pose, die Attitüde. Ist der Inhalt wirklich nicht so wichtig oder überschätzt?
Oh, das war eine Haltung aus meiner frühen Jugend. Da fing man so an mit Nachahmung. Also ich glaube, ein möglicher Einstieg in die Kunst ist der große Wunsch nachzuahmen. Und man ahmt eine Pose nach. Natürlich wird dann, je mehr man sich in die Kunst vertieft, je ernster man die Kunst nimmt, der Inhalt wichtiger und wichtiger, nicht wahr?
Mhm. Und wenn du auf dein eigenes Schreiben blickst, hast du das Gefühl, dass du am Anfang, also dass es Zeit gebraucht hat, bis du deine eigene Sprache gefunden hast? Also dass du, wenn du alte Texte liest, das Gefühl hast, hier habe ich die Pose nachgeahmt?
Da müsste ich aber sehr frühe Texte lesen, weil ich schon sehr lange schreibe. Also ich habe lange bevor ich publiziert habe, geschrieben. Ich habe Tagebuch geführt, ich habe Briefe geschrieben. Ja, da hat man noch lange Briefe geschrieben. Ich komme mir so alt vor. Ich habe gar nicht für ein großes Publikum geschrieben. Also ich hatte auch mein Debüt in der Literatur war eigentlich ein Debüt ohne mein Wissen. Ich habe ein Tagebuch geschrieben, Reiseerzählungen, Reiseberichte aus dem Heiligen Land und habe mein Tagebuch ausgeliehen einem Freund, und der Freund hat mein Tagebuch einfach einer Literaturzeitschrift zugeschickt. Und da haben sie es einfach gedruckt.
Ja, eigentlich. Wow, das ist ja eine interessante Geschichte. Da war nichts zu Intimes, wo sie sagten, das ist ja jetzt irgendwie eine Offenlegung von meinen Geheimnissen.
Oh doch. Das war ein großer Schock. Aber ich habe verstanden, dass der Freund mir einfach eine Freude bereiten wollte, und die Berichte, also die Texte sind in der größten Literaturzeitschrift des Landes, Rumäniens, erschienen, in der Romania Literară, mit einer begeisterten Einführung von einem Schriftsteller, Constantin Zoiu, den ich heiß verehrt habe und weiterhin verehre. Und ohne mein Wissen, okay. Ich habe einfach einen Anruf bekommen eines Tages von der Honorarabteilung. Wann kommen Sie endlich Ihr Honorar abholen? Ich war 17 und habe gefragt, wofür? Und sie sagten, ja, für Ihr Tagebuch, wir haben es gedruckt.
Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte.
Ja, und dann ging ich mein Honorar abholen, und es war, die Redaktion war, und ich glaube, die ist weiterhin in ein altes Jugendstilgebäude, so mit dunklen Gängen, kaum Licht. Da habe ich lange vor der Honorarabteilung warten müssen, weil die Damen da Kaffeepause machten. Und ein Herr kam auf mich zu und fragte, sind Sie Schriftstellerin? Und ich wusste nicht, was sagen, aber andererseits wollte ich nicht die ganze Geschichte erzählen, weil sie mir nicht glaubwürdig genug klang, und weil ich auch selber nicht sortieren konnte. Und dann habe ich einfach gesagt, ja. Und dann hat der Herr so ein Tramticket rausgezückt und mich gebeten, meinen Namen drauf zu schreiben, er würde mich lesen. Und als ich dann geschrieben habe, war auch diesem Herrn zu verdanken, weil ich wollte ihn nicht ohne Lesestoff lassen, wenn er mir schon geglaubt hat, dann sollte er nicht enttäuscht werden.
Ja, und die Behauptung, Schriftstellerin zu sein, muss man dann einlösen.
Oder? Ja, genau. Kunst fängt mit einer Behauptung an. Genau. Hat übrigens auch mein Nachbar Lukas Berfuss gesagt. Er hat einfach behauptet, Künstler zu sein, und hat sich dann mehr und mehr bemüht, es zu werden.
Mhm. Mir ist aufgefallen, bei dem eingangs gelesenen Zitat sind zwei Arten, wie Kunst wirken kann. angesprochen worden. Das eine durch die Musik so ein Empowerment und sich als Gruppe zu fühlen, sich auch zu wagen, auszubrechen, Grenzen zu überschreiten. Und das andere, der inhaftierte Schriftsteller, da ist dann nochmal eine ganz andere Wirkung, nämlich ein Trost, vielleicht auch ein überhaupt bewahren können des eigenen seelischen Lebens.
Yeah.
Da wird die Kunst wie so ein Überlebensmittel. Ich musste auch ein bisschen an Marcel Proust denken, der ja die Recherche de la Tombe Perdue als kranker Mensch in einem Zimmer, das er nicht mehr verlassen konnte, geschrieben hat und sich das alles nochmal durch die Kunst und durch das Schreiben das Leben da reinholen konnte in diese Gefangenheitssituation.
Genau.
Meine Frage ist, was da auch mitschwingt, ist, dass in der diktatorischen Situation die Kunst wie ein größeres Gewicht hat. Das spüre ich manchmal bei meinen osteuropäischen Freunden wie als eine Art wie so Melancholie durch. Das natürlich möchte man nicht mehr in kommunistischen Konstellationen leben, aber das Wort und die Kunst hatten irgendwie mehr Gewicht.
Das ist eine große Aussage. Natürlich, ich erinnere mich an den einen Priester, den rumänischen Priester, der im Gefängnis war, der nach der Wende ein Fernsehinterview gegeben hat und gesagt hat, ich sehne mich nach meiner Zeit in der Zelle, weil da konnte ich mich auf den Glauben, auf mein Glaube konzentrieren und war ich Gott näher, als ich in dieser Welt voller Ablenkungen bin. Natürlich, und gleichzeitig hat mich Ihre Aussage an diesem berühmten Kuckucksuhr dem, was Orson Welles im Dritten Mann sagt, das ist die Kuckucksuhr, wie heißt das Bekenntnis. Also er ist Orson Welles verkörpert einen Bösewicht und der sagt dann in den 300 Jahren unter den Borgias gab es Mord und Boshaftigkeit und aber diese Zeit hat große Kunst hervorgebracht und was gab es in der Schweiz mit 500 Jahren Brüderlichkeit und Demokratie, welche Kunst gab es da? Ja, da gab es die Kuckucksuhr. Das ist natürlich sehr zynisch zu sagen. Kunst entsteht vor allem in Notsituationen und kann vor allem von Menschen in Not richtig geschätzt werden. Es gibt natürlich eine große Durst, Kunst zu konsumieren, Kunst zu leben, wie es auch ein großes Bedürfnis gibt, sich zu dem Glauben zu bekennen. Also da setze ich auch Glaube und Kunst gleich, oder man sieht darin das Licht, man rettet sich durch die Kunst. Man kommt zum Eigentlichen, man kommt zum Menschlichen. Kunst verstehe ich auch immer als aufstrebend, als vertikale. Natürlich in Notsituationen sehnt man sich nach der Kunst, aber ich habe mich auch gefragt, als ich mit meinen Romanen durch die Welt, auch durch Osteuropa und bis nach Nordrussland, nach Sibirien kam und dort das Publikum erlebte. Was machen die Menschen mit der Kunst? Tragen sie das große Erlebnis auch heraus. Ich hatte zum Beispiel noch nie so ein elegantes Publikum wie in Sibirien. Also zweimal war ich da mit zwei Büchern und ich hatte noch nie so ein begeistertes Publikum wie in Sibirien. Ein Publikum, das vor meinen Lesungen zum Coiffeur beim Coiffeur war und sich extra noch im Foyer umgezogen hat, um elegant genug bei der Lesung aufzutreten und dann diese nimmer wieder aufhörenden Applaus, Standing Ovations und da habe ich aber gedacht, was machen diese Menschen mit der Kunst? Natürlich, es ist ein großes Erlebnis und sie zeigen große Begeisterung, aber wie können kunstliebende Menschen an so hässlichen Orten leben und warum tragen sie diese Schönheit, die sie wohl spüren, nicht heraus? Warum verschönern sie ihre Gegend nicht? Warum nehmen sie nicht Stellung zu dem, was passiert? Warum verändert es sie nicht nachhaltig, sondern nur im Augenblick? Das sind so Fragen, die mich beschäftigen, zu denen ich immer wieder schreiben muss. Was macht die Kunst mit uns? Wozu befähigt uns die Kunst? Also ist die Kunst etwas, so ein Feuerwerk, das uns nur einen Augenblick lang erfreut? Oder ist die Kunst nicht eher etwas Nachhaltiges, das nachhaltig wirken sollte? Und ich bin immer wieder, also ich habe keine Lösung, keine Antwort für mich ausformuliert.
Schade, das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Ja, ich würde gerne sagen, ja, natürlich, Kunst ist etwas, was uns nachhaltig verändert. Und Kunst begreife ich auch als die individuelle, also die Stimme eines Einzelnen. Kunst hilft uns, unsere Stimme zu finden. Deswegen ist die Kunst auch so wichtig für eine Demokratie. Kunst ermöglicht uns auch uns zu spiegeln in andere Welten, uns Fragen zu stellen. Kunst entlässt uns mit Fragen. Aber dann natürlich muss man auch eine bestimmte Haltung haben, eine Vorbereitung für die Kunst. Also im Glaube fastet man vor den großen Festen oder bereitet man sich seelisch vor, damit man die spüren, begreifen kann. Und wie bereitet man sich denn für die Kunst vor? Nimmt man die Kunst demütig an und lässt man sich von ihr ergreifen oder eher hochmütig und dann schaut man, was hat das, wie verstehe ich das? Und wenn ich es nicht gleich verstehe, dann ist das vielleicht keine gute Kunst. Also diese Haltung gibt es auch in unsere so schnelllebige Welt. Alles, was mich nicht direkt anspricht, ist nicht gut, weil ich werde auf TikTok oder in den sozialen Medien viel eher angeregt und viel schneller in die unterschiedlichen Materien reingezogen. Also ich denke, für die Kunst muss man sich vorbereiten und diese Vorbereitung gibt es in Schulen, wo ich hoffe, dass man nicht einfach so für ein Ziel, auf ein Ziel zu hinlernt, auf ein praktischen Ziel, um einen Job zu haben, sondern dass man für die Seele, für die Seelenbildung lernt. Und dass man zum Mensch werden lernt.
Du hast ja diese Parallele auch dann zwischen Glaube und Kunst und das ist ja gibt es ja im Glauben auch, was du beschrieben hast, diese Art, wo man sagt, eben man macht sich schön für den Gottesdienst, und es gibt ja diese Forderung, die Kirchen sollen politisch schweigen, nicht gesellschaftsverändernd wirken, sondern sich ums Seelenheil kümmern und eben so verzaubern, berühren und dann ist wieder gut. Also das in die Kirche gehen, dort eine andere Welt erleben und dann wieder raus in die andere Welt, oder? Oder soll Glaube etwas sein, was in die Welt hineinwirkt und eben gesellschaftsverändernd ist? Also da haben wir so eine ähnliche Opposition eigentlich. Und was mich noch interessieren würde, wir sind ja von diesem der Frage nach dem Leiden und der Kunst ausgegangen. Da sind wir auch wieder mit dem, beim Glauben, wo es ja auch um Passion geht. Mhm. Leidest du, wenn du ein gutes Buch schreibst? Also gibt es so einen Leidensweg beim Schreiben und wo du denkst, ja, wenn ich, das gehört ein bisschen dazu, und je mehr Passionsweg, je härter der Passionsweg, desto stärker die Texte.
Ich bin sehr demütig, wenn ich schreibe, und es hilft mir natürlich auch, auf Deutsch zu schreiben, weil Deutsch nicht meine Muttersprache ist und ich sehr unsicher bin in der Sprache. Immer
Warum
denke,
hilft das? Das habe ich mir auch überlegt. Mich würde das, mir scheint das eher eine Hürde als eine Hilfe.
Ja, weil es verunsichert und man nimmt die Sprache, man geht nicht so sorglos, also nicht sorglos, man geht nicht so routiniert mit der Sprache um, sondern man hinterfragt sich bei jedem Wort, ist es das Wort, ist es diese Form, die mein Gedanke haben kann, oder meinte ich eine andere Form, weil Schreiben eigentlich wie das Auffangen eines sich verflüchtigenden Traumas ist. Also man muss die Stimmung einfangen und eine Sprache dafür finden, für eine Stimmung, für Gefühle, für vielleicht Wegweisendes, für Antworten auf Fragen, die man hatte. Und wenn es also ein Hochseilakt ist, die Sprachfindung, dann bin ich auch demütig. Also mir hilft das, es ist kein Patentrezept. Ich bin so vorsichtig mit jedem Wort. Deswegen mag ich auch keine Radiosendungen, keine Podcasts mit mir hören, weil ich dann denke, oh nein, also das, ich bin nicht spontan, ich kann nicht reden. Oh, diesen Satz hätte ich ganz anders formulieren können. Und in der Schrift kann ich das, weil ich mir Zeit lasse und über die Sagbarkeit nachdenke, was kann gesagt werden und was bleibt in der Schwebe, welchen Hallraum hat ein bestimmtes Wort. Und dann übersetze ich mich auch hin und her in den Sprachen, die ich spreche, was kann in welcher Sprache gesagt werden, was kann ich jetzt nicht sagen, oder was bemühe ich mich zu sagen? Also mir hilft es. Und ich finde, Kunst fängt mit einer demütigen Haltung an. Also Kunst fängt auf Knien an und zielt in die Höhe. Also Kunst ist ein Aufstreben.
Jetzt, glaube ich, müssen wir wirklich auf das Buch »Die nicht sterben« eingehen, ein Künstlerroman. Und die nicht sterben deutet ja schon an, so ein nicht sterben können, ein Untotsein. Und Frau Dana Grigorcia ist ja schweizerische Schriftstellerin und rumänische Schriftstellerin, das ist schon angeklungen. Und da hat man natürlich eine Expertise für diese Figur. Transsilvanien, das Land Draculas, Trauma haben Sie angesprochen. Im Kern des Traumas ist ja so ein Wiedergängertum. Wenn wir das nicht aufarbeiten können, sei es biografisch, sei es auch in nationaler Dimension, müssen wir damit rechnen, dass da immer wieder was kommt. Also wir denken, es liegt in der Gruft, Staub drüber und nein, der Deckel geht wieder auf und es kommt was. Sagen Sie doch im Kern in diesem Buch, was ist das, was da untot ist, was nicht sterben kann?
Es ist die Haltung der Menschen, es ist der gezückte Zeigefinger, es ist die Neigung, das Dunkle mit Dunklem zu vertreiben, die Finsternis mit Finsternis, das Böse mit Bösem zu bekämpfen. Es ist eine Unfähigkeit, aus dieser Kampfhaltung rauszukommen. Es ist eine Unmöglichkeit, den Revanchismus hinter sich zu lassen, sich von dem Erbe einer dunklen Zeit loszumachen. Aber das Buch endet im Licht.
Ich habe das gar nicht so gelesen. Ich glaube, darüber, wie wir das empfunden haben, das Ende. Als Leser hat man ja immer auch die ganze Narrenfreiheit des subjektiven Verstehens.
Oh ja, das stimmt. Und ich möchte jetzt nicht die Deutungshoheit über mein Buch schreiben. Ich rede hier auch als Leserin mit.
Genau. Also das Ende wollen wir ja sowieso nicht verraten. Weil
oh, ich bin nicht, also ich muss sagen, ich höre immer so Spoiler-Alarm, das ist so heutzutage so en vogue, das Ende nicht zu verraten. Aber ich finde, Kunst sollte wie ein Kind genossen werden. Ein Kind kann dasselbe Buch immer wieder und wieder lesen und es freut sich jedes Mal daran. Und diese Haltung möchte ich mir persönlich auch beibehalten. Und egal, ob ich das Ende kenne, ich kann immer wieder so tun, als würde ich es nicht kennen und bei jedem Lesen etwas Neues über mich erfahren.
Genau, also, weil man woanders steht. Also man liest das Buch ja auch nicht zweimal gleich, oder?
Genau,
weil man nicht der gleiche ist oder die gleiche.
Wir verraten keine Details. Ich muss ja gestehen, ich bin...
Nur den Helligkeitsgrad, über den können wir jetzt diskutieren am Ende. Wie viel Licht da ist.
Ja, genau. Wie viel Licht. Ich muss ich gestehen, auch eine Freundin von Twilight. Da kommt auch ein Zitat ungefähr in der Mitte. Und es wird ganz richtig gesagt, dass das auch ein bisschen naive Sicht auf Vampire ist. Noch nicht so die erwachsene Sichtweise. Und natürlich habe ich mich, ich bin eine große Liebhaberin des Romans Meister und Margarita von Bulgakov.
Ja.
Natürlich da diese ganzen...
Ich auch.
diese ganzen sozusagen Hommagen daran wiedererkannt, bis hin dazu, dass die Hauptfigur dann so einen fantastischen, magischen Flug über diese Ortschaft B macht. Bei Margarita ist es ja, dass sie über Moskau fliegt, also das Motiv auch der Walpurgisnachts, des Walpurgisnachtsgeschehens taucht da auf, aber das sind ja nicht die einzigen Parallelen. Es ist ja im Zentrum steht sowohl bei Bulgakov wie auch bei Ihnen eine Künstlerfigur. Bei Bulgakov ist es ein Schriftsteller, hier ist es eine Malerin. Aber was ich wirklich kongenial gelungen finde, ist diese Stimmung, diese Atmosphäre, des Grotesken, also es ist als politischer Schauerroman ist Ihr Buch ja auch bezeichnet worden, also so eine surreale Welt. Bulgakov ist das Moskau um 1930, die stalinistische Zeit, also wo so eine Willkür herrscht und ein Überwachungsstaat. Aber Sie entführen uns nun ins ostkommunistische Rumänien, ein Rumänien, das ja Mitglied der NATO wird, der EU. Und wir finden da aber auch, nicht ganz gleichgeartet, aber auch so eine Situation der Willkür, der großen Ungerechtigkeit. Können Sie da was dazu sagen, zu dieser Stimmung, die Sie da eingefangen haben?
Die das, was man meint, das vorbei ist, ist nicht vorbei, weil die Haltung der Menschen sich erstmal ändern muss, weil die Menschen das Erbe dieser dunklen Zeit erkennen müssen und es ablehnen müssen. Und jede Veränderung fängt bei einem an. Natürlich ist da mit der Freiheit, mit der Demokratie ein großes Angebot da. Und die Menschen müssen es aber auch annehmen, müssen daran gestalten, müssen sich selber wandeln und dann die Gesellschaft mit verändern. Und die Diktatur, die wirft, die lässt Menschen in so Blasen leben. Also es gab in Rumänien, in der kommunistischen Diktatur, ein Begriff dafür, der innere Exil. Man ist im inneren Exil gegangen. Man hat sich zurückgezogen aus allem und hat der Kunst gefrönt in bestimmten gesellschaftlichen Schichten. Also die Intellektuellen haben sich einfach zurückgezogen, haben sich nicht mehr politisch geäußert und haben nach ihren Möglichkeiten der Kunst gefrönt. So fängt das Buch auch an. Die Protagonistin, die verbringt ihre Ferien in der kleinen Bergortschaft B bei ihrer Großtante. Die mieten das Haus, das ihnen enteignet wurde, und werfen die Möbel in den Keller und möblieren das Haus so um, dass es aussieht wie früher, als es noch ihnen gehörte. Und
die kommen wieder, also, mit den Ikonen. Das ist doch die kommen auch ein mit den sehr Ikonen. Interessantes Detail. Die Frage, in welcher Relation steht jetzt die Kirche zu dieser eigentlich Upper Class, die sich da abschließt mit ihrer schönen Kunst?
Ja, die Menschen bleiben gläubig, aber da bleibt die Frage, was ist, wie lebt, wie wird dieser Glaube gelebt? Mhm. Wird der Glaube, weil Glaube kann man eben auch, muss man auf Knien in Demut leben. Und wenn man ihn mit gezücktem Zeigefinger lebt, wenn man meint, auf der Seite des Lichts zu stehen und die anderen auf der dunklen Seite, und man über sie urteilt, oder dann ist man beim Zöllner oder bei der Geschichte mit dem Zöllner. Und wer ist der Rechtschaffene, der zu Gott betet, dass ihm die Fehler verziehen werden, oder der über den anderen Betenden urteilt. Darum geht es, um diese Gesellschaft, die sich aus der Dunkelheit, die befreien muss, eine Dunkelheit, die nicht mehr unbedingt um sie herum herrscht, sondern die noch in ihren Seelen ist, die sie aus ihren Seelen heraustreiben müssen. Die Leute müssen sich kurieren nach dieser Zeit und eben das Licht annehmen. Es ist eigentlich ein sehr christliches Buch, aber es wurde nie nirgendwo so, also in den Rezensionen nicht so besprochen.
Sie sind selber aber orthodoxe Christin.
Ja, ich bin orthodox, christlich-orthodox. Und also vor allem christlich. Und dieses Thema, dass man nicht Dunkelheit mit Dunkelheit vertreiben kann, Finsternis mit Finsternis, sondern nur mit Licht. Sehr eindrücklich in Martin Luther King Juniors Rede, you can't drive darkness with darkness out. Light can do that, love can do that.
Natürlich besonders tragisch, weil diese ganze osteuropäische, also Ukraine, Weißrussland, die waren ja in vergangenen Kriegen so stark schon betroffen. Man spricht historisch auch von den Bloodlands, also den Blutgebieten. Und nun wieder in so einem Krieg verstrickt.
Ja, da sieht man auch die Hybris in Kremlin oder in Russland, die Leute, die in der Vergangenheit leben. Wir haben alle gedacht, wir leben in eine neue Zeit und Freiheit, Selbstbestimmung, Demokratie ist eine Selbstverständlichkeit.
Aber Liberalismus muss man, glaube ich, aus der Schweizer Perspektive jetzt auch dazu sagen. Und wir sehen da, dass es neue Demokratien da gibt, aber die sind nicht unbedingt liberale Demokratien. Wenn wir nach Ungarn zum Beispiel schauen, Orbán, der starke Mann, der seine
die Kränkungen kultivieren, oder? Die auch diese Haltung der Menschen gekränkt zu sein von den anderen und sich zurückzuziehen wieder in diesen Blasen, nicht mitzumachen, sich zu verweigern. So eigentlich Haltungen von trotzigen Kindern.
Und da taucht ja dann in dem Buch immer wieder dieser Satz auf, dieser Ruf nach, aber Sie können das zitieren, wem eigentlich?
Nach dem Vlad, dem Fehler, also die Hauptfigur des Buches, eine der Hauptfiguren ist der mittelalterliche Fürst Vlad der Fehler, das große Vorbild von Bram Stoker für seinen Vampirvater Dracula. Und Vlad der Fehler wird auch heute noch in Rumänien als großer Fürst verehrt. Er war seinerzeit sehr verehrt, danach auch in der Zwischenkriegszeit, als die vielen Parteien zum Teil auch korrupt waren. Da hat der rumänische Nationaldichter Mihai Eminescu eine berühmte Ballade geschrieben, bei der es an einer Stelle hieß: Ach, Pfehler, Herrscher, kämst du doch mit harter Hand zu richten. Weil dieser Herrscher, der hat seine Feinde, alle die er sofort augenblicklich als solche ausgemacht hat, sehr blutrünstig bestraft. Er hat sie gepfählt, am Pfahl einen Martertod eigentlich sterben lassen. Und er wird bis auf den heutigen Tag gefeiert. Er wurde in der kommunistischen Zeit natürlich in allen Lehrbüchern sehr gefeiert, so als Fürst, der das alleinige Sagen hatte und dem man zu folgen hatte und der die Korruption ausgemerzt hat und auch nach der Wende und der rumänische Philosoph Emil Cioran, Cioran, hat noch in Paris gesagt, ohne Vlad, den Pfähler, der die rumänische Geschichte markiert hat, punktiert, ist die rumänische Geschichte ein weites Feld voller Dummheit und Herdentrieb. Also diese Sehnsucht nach dem Menschen, der Ordnung schafft, der die Bösen bestraft mit harter Hand, ist groß. Die Frage ist, inwiefern ist man noch auf der Seite des Lichts, wenn man die Bösen so böse behandelt?
Du hast beschrieben, wie sich eben diese Dunkelheit quasi vererbt, schon fast, weil wir sind ja jetzt eine Generation nach der Wende. Also wie ist dein Blick jetzt auf Rumänien? Also viele Leute haben ja die Diktatur nicht mehr erlebt. Sie kennen sie aus Erzählungen. Also vererbt sich so etwas oder kann man sagen, jetzt ist eine neue Generation, die ist anders orientiert, da ist ein Neuanfang möglich? Oder wie schafft man es aus dieser dieser Lähmung auszubrechen, sozusagen?
Ich schaue auf Deutschland und sehe, dass dies geschafft wurde. Also auch Deutschland nach der Nazi-Zeit, da gab es natürlich eine Generation, mit der gar nicht kommuniziert wurde, also im Nationalsozialismus verstrickten Menschen haben mit ihren Kindern wenig kommuniziert. Es gab eine große Zeit der Sprachlosigkeit und das musste dann die Kindergeneration bearbeiten. Das musste die Kindergeneration irgendwie sortieren. Und die Leute mussten dann ihren Weg finden. Ich habe gestern eine gute Freundin von mir, eine Opernsängerin aus Kiew, die hier am Opernhaus Zürich die Mimi in La Bohème singt, gesprochen. Sie ist nach der Wende geboren und hat nichts vom Kommunismus erlebt, aber ich rede mit ihr, als hätte sie das alles erlebt und bin sehr erstaunt, vergesse manchmal, wie jung sie ist. Und warum? Natürlich ist es wichtig zu wissen, was war. Es ist wichtig zu wissen, mit dem Wissen fängt überhaupt eine Verarbeitung an und eine Distanzierung von dem in der Stimmung, die von dieser Diktatur geprägt ist. Aber es muss auch ein nach vorne blicken möglich sein. Und das sehe ich auch auf Rumänien. Also es gibt natürlich eine Sprachlosigkeit, eine große Sprachlosigkeit eine ganz andere Art zu kommunizieren, der Leute, die in der Diktatur gelebt haben. Das unterschätzt man hier in der freien Welt, weil man die Leute als sehr redselig erlebt und gastfreundlich und Leute wie wir, nicht wahr? Aber die meisten Leute, die können sich nicht öffnen, nicht wirklich öffnen, die können nicht ich sagen. Das Ich wurde ihnen genommen. Diese Möglichkeit zu sich zu kommen und sich zu fragen, was hat das mit mir zu tun, sich zu spiegeln in der Kunst. Deswegen ist die Kunst auch so wichtig, so eine wichtige Medizin, weil die Kunst macht uns dieses Angebot, uns darin zu spiegeln und uns zu fragen, was das mit uns zu tun hat. Dieses große Angebot der vielen Fragen anzunehmen. Und eben Kunst kann eine wirkungsvolle Medizin sein. Diese Generation muss noch lernen, ich zu sagen. Und viele Menschen schaffen es nicht mehr, ich zu sagen. Und schaffen auch nicht wirklich zu kommunizieren. Das ist ein Thema, das ich durch meine Bücher, die in Rumänien angesiedelt sind, durchzieht. Eben, wie kommt man wieder zum Ich? Wie wird man ehrlich? Wie wird man zu einer ehrlichen Person? Und diese Ehrlichkeit braucht es natürlich, um Kinder großzuziehen, um Werte zu vermitteln. Aus welcher Lage erzieht man die kommenden Generationen und inwiefern sind die kommenden Generationen auf sich allein gestellt?
Ich glaube, das ist eine sehr edle und hohe Wirkung, die Kunst haben kann, nämlich wenn es so Unterbrechungen gibt, Trauma, Schweigen, da wieder Verbindungen herzustellen, auch mit dem, was vorher war, um dann in die Zukunft gehen zu können. Und das leisten sie ja auch mit diesem Rumänien-Buch, die nicht sterben.
Es ist natürlich ein Rumänien-Roman, aber Die Botschaft ist universell. Also es spielt in Rumänien, damit alle nach dem Lesen des Buches sagen können, ach, ich habe etwas über Rumänien erfahren, aber eigentlich lauert Dracula auch hier.
Wo lauert Dracula?
Eben überall, wo es Hochmut gibt, wo wir meinen, es besser zu wissen. Und mit diesem Buch, ich wollte eigentlich ein sehr sinnliches Buch schreiben. Ich wollte ja nicht so ein Lehrstück schreiben.
Die Löffelbiskuits, ja, die in Himbeersaft getaucht werden und dieses Plop der Tennisschläger, dieser Upper Class in weißen Kleidern, die da doch sehr abgeschottet lebt, auch von den sozialen Problemen abgeschottet.
Ja, die sich eine Welt baut, eine Welt wie früher, die eigentlich außerhalb der Zeit lebt, also zeitlos in Kontemplation lebt. Und inwiefern ist dieses Leben in Kontemplation, das so ein schönes Leben ist, ein sicherer Raum? Inwiefern ist man da gefeit von den Versuchungen, die Welt, die politische Anordnung mit sich bringt? Und eigentlich ist diese Figur, diese Erzählerin, die Künstlerin ist, die sich der Kontemplation hingibt, die bewundern mag, die das Schöne, das Edle leben möchte, eine Identifikationsfigur. So wollen wir alle sein. Und deswegen ist es dann so schockierend, wie sie langsam in eine bestimmte Haltung hineinschlitteln. Und es ist gleichzeitig auch nachvollziehbar. Und deswegen wollte ich, aber das ist natürlich, wie es gelesen wird, ist jedem Leser, jeder Leserin freigelassen. Aber ich meine darin zu lesen, dass am Schluss eben die große Frage mit Licht beantwortet wird. Also sie als Malerin natürlich braucht das Licht, um die vielen Nuancen zu erkennen eines Bildes. Und sie ist fähig, Bewegungen zu sehen in ein Bild und wieder das Geschehen zu einem Bild stehen, gefrieren zu lassen, um es in Ruhe betrachten zu können.
Ich gestehe zu, dass sie Licht zu bringen schafft, also in diese unterbrochenen Erzählungen und dieses Schweigen und dieses Weglachen von Problemen. Also ja, da leuchtet sie hinein. Aber mir schien sie als Ur- und Ur-Urenkelin von Dracula, ja, auch irgendwie in den gleichen Problemen befangen wie er, der als Fürst kommt und sozusagen Law and Order bringen möchte und aber in Exzesse der immer stärkeren Gewalt sich da verliert, in dem Bemühen, sozusagen von oben, von der Feldwebelperspektive herab Ordnung zu bringen. Und diese Protagonistin entstammt selber der Upper Class, ist Künstlerin. Also bis heute ist es so, anders als Fußballer sind Künstler überproportional aus der Oberschicht. Auch sie hat eigentlich ihre Höhenperspektive und blickt aus der herab auf alles und kommt eigentlich auch in so Gewaltfantasien.
Ja. Das stimmt. Das sind zwei Radikalisierungsgeschichten, die parallel geschildert werden. Bei ihm liest sich seine Geschichte anfangs wie ein Märchen. Er wird als Kind mit seinem kleinen Bruder vom Vater dem Sultan übergeben als Treuepfand, wächst mit seinem späteren Feind Mehmet, dem Eroberer von Konstantinopel, im gleichen Harem auf. Sie spielen zusammen, sie haben die gleichen Lehrer, sie üben sich an den gleichen Waffen. Vielleicht ist es eine schöne Freundschaft am Anfang. Und dann stirbt sein Vater und er kehrt zurück nach ins rumänische Land und möchte den Thron besteigen. Und geht erstmal eben wie ein Märchen unerkannt, reist herum und sieht die ganze Boshaftigkeit der Menschen, die Diebe, die Korruption, die Unterdrückten und möchte etwas ändern. Wie er es dann tut, wie er sozusagen Gerechtigkeit walten lassen möchte. Das ist eben die Hauptgeschichte, wie macht man das? Die Intention ist gut, aber wie kommt man zum Ziel? Das Wie ist eben die Frage, die große Frage der Kunst. Oder Kunst ist nicht das Ziel, sondern das Wie. In welcher Sprache, in welchem Stil, inwiefern tut es den Leuten gut?
Es geht um politische Schönheit.
Ja.
Ja, und die Frage ist auch, kommt
Ästhetik,
man, genau, ja. und kommt man zum Ziel, oder? Also das Licht ist ja auch immer bedroht, es geht ein eisiger Wind und manche Kerze löscht aus und man muss immer wieder neu anzünden. Ich möchte eher zum Schluss kommen, wir haben angefangen mit diesem Zitat, mangelnde Begeisterung ist das sichere Zeichen des Untergangs. Vielleicht zum Schluss, Dana, was begeistert dich zurzeit?
Ach, immer die Erfahrung der Nähe, immer die Freundschaft, die Liebe und die das Erkenntnis, so die Augenblicke des Erkenntnisses, wo ich merke, es gibt ein Wirken, es gibt Liebe kann vermittelt werden, kann weitergegeben werden. Im Umgang mit meinen Kindern zum Beispiel oder mit anderen Kindern, mit Kumpelchen meiner Kinder. Dass man sieht, wie was für eine sofortige Wirkung Freundlichkeit haben kann und Sanftmut. Also wie reich man beschenkt wird, wie schnell sich das Gute vermehrt. Das begeistert mich, die Erkenntnis, dass sich das Gute so schnell vermehrt, dass das Geben, dass dem Geben, der Gebende immer so reich beschenkt wird.
Vielen Dank für deinen Besuch, für das schöne, auch weihnächtliche Schlusswort. Weiterhin alles Gute und ich danke fürs Zuhören und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn wir zum Stammtisch einladen.
Vielen Dank.
Danke sehr und frohe Weihnachten allerseits.